Andreas hat ja schon gesagt, wir gehen auf Weihnachten zu. Dritter Advent schon. Es ist schon unglaublich, wie schnell die Zeit so vergeht, muss ich auch sagen. Und um was kann es natürlich heute anders gehen als um das Thema Weihnachten? Natürlich will ja auch ich mal einen Blick auf die Weihnachtsgeschichte werfen, aber heute mal aus einem anderen Blickwinkel. Ich möchte das mal aus der Sicht vom Alten Testament tun. Wir haben uns im BU schon öfters mit dem ganzen Thema Prophezeiungen beschäftigt und ich finde das immer faszinierend, was im Alten Testament alles vorhergesagt wurde und was dann eben viele Jahre oder Jahrhunderte später exakt genauso eingetreten ist. Eigentlich ist es unglaublich oder unwahrscheinlich, aber das ist eben das, was wir glauben und glauben können. Und wenn man das von der Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht, dann muss man schon sagen, das ist eigentlich völlig unmöglich. Und wenn es so unwahrscheinlich ist, dann kann es auch kein Zufall sein. Da muss was Höheres logischerweise dann dahinter stehen. Und heute möchte ich mal ein paar Vorhersagen, einige Prophezeiungen aus dem Alten Testament betrachten, die sich auf die Weihnachtsgeschichte beziehen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber die mal heute betrachten, die eben mit der Geburt von Jesus was zu tun haben. Die Weihnachtsgeschichte, zum Beispiel nach Matthäus, beginnt am Anfang, nachdem die Geschlechtsregister genannt wurden, Kapitel 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesus Christi erhält es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Ein wesentlicher Bestandteil von dem Weihnachtswunder ist eben, dass Jesus von dieser Jungfrau geboren wurde. Und genau das ist es, was 800 Jahre vorher schon genau so vorhergesagt wurde, dass eben der Messias von der Jungfrau geboren wird. Jesaja 7, Vers 14, da können wir lesen, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel nennen. Dieses Wunder mit der Jungfrauengeburt, das hat Jesaja ca. 800 Jahre vorher schon vorausgesagt. Jesaja sagte diese Weissagung zu Ahas, dem König damals in Israel. Ahas war von Gott abgefallen und betete stattdessen fremde Götter oder Götzen an. Und er und ganz Israel waren damals von Feinden umzingelt, und Gott schickte deshalb Jesaja, um ihm zur Umkehr zu rufen und so dem Volk zu helfen. Der König sollte sich ein Zeichen wünschen, damit Gott ihm zeigen kann, dass er wirklich helfen kann und die Feinde vernichten wird. Aber Ahas wollte nicht. Da sagte Gott selber, nun, wenn du dich weigerst, dann eben so. Der Herr wird selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Und wie das zu verstehen ist, das erklärt sich dann 800 Jahre später, das erklärt ein Engel Josef im Traum. Und dazu heißt es auch in Matthäus 1, Vers 22, das alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, eine Frau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Die Bibel legt sich selber aus. Das, was vorher angekündigt wurde, auf das wird jetzt wieder Bezug drauf genommen. Und am Anfang der ganzen Evangelien oder in vielen Evangelien von den Weihnachtsgeschichten, dann findet man eben auch diese ganzen Geschlechtsregister. Und auch da sind viele Aspekte, die vorher schon genauso angekündigt wurden. Matthäus 1, Vers 1 sagt zum Beispiel, dass Jesus wird Nachkomme Abrahams sein. Und ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 18, da können wir lesen, zum Beispiel, Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Jesus ist Nachkomme von Jakob. Auch das wird vorhergesagt, 4. Mose 24 ab Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Hier wird schon ganz klar gesagt, was in der Zukunft mal passieren wird. Jesus ist aus dem Stamm Juda. Auch da 1. Mose 49. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der kommt, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Jesus ist ein Nachkomme von David. Jesaja 9, Vers 16 oder 11, 1. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Also auch da schon viele Vorhersagen, die viele Jahre, Jahrhunderte vorher angekündigt wurden, die sich eben dann alle in Jesus erfüllt haben. Zur Weihnachtsgeschichte gehört aber auch dieser furchtbare Kindermord, den Herodes hat durchführen lassen. Matthäus 2, Vers 16, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren. Von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Und auch hier in den folgenden Versen dann, Matthäus 2, 17 und 18, legt die Bibel sich wieder selber aus, denn da steht, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Und genau das hat Jeremia vorangekündigt. In Jeremia 31, Vers 15 im Alten Testament steht nämlich genau das. So spricht der Herr, horch, in Rama wird man Totenklage, bitteres Weinen hören. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. 1:1 der gleiche Zusammenhang, viele Jahrhunderte später, das gleiche Ereignis, der gleiche Ort, der gleiche Name. Aber was hatte eigentlich der Weihnachtsengel verkündet? Hatte der nicht gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird? Und nur kurze Zeit später hört man eben dieses Weinen und Wehklagen über die vielen Kinder aus Bethlehem, die König Herodes ermorden ließ. Rama war die höchstgelegene Grenzstadt zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda. Räumlich weit weg von Bethlehem, akustisch konnte man Bethlehem bis dahin sicherlich nicht hören. Ich denke, hier soll ausgedrückt werden, dass diese brutale Tat das komplette Land erschüttert hat, wie wir das auch jetzt vielleicht mitbekommen, was in Israel passiert, wie das eben dann überall verkündet wird. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum wird denn hier der Name Rahel extra genannt? Rahel war die zweite Frau von Stammvater Israels und das war die Frau, die er besonders lieb hatte. Leider starb sie viel zu früh und zwar unmittelbar in der Nähe von Bethlehem. Dort ist auch ihr Grab und Rahel ist so die Stammmutter von Israel. Und vielleicht soll das ein Bild sein, stellvertretend für alle damals trauenden Mütter von Bethlehem. Und Jeremia hat es genau 600 Jahre vorher prophezeit. Jeremia wird ja auch oft so als weinender Prophet bezeichnet. Er lebte selbst in unruhigen Zeiten und verkündete dem Volk und den Herrschern ernste Botschaften. Er hat zum Beispiel verkündet, dass die Stadt Jerusalem fallen würde und die Bevölkerung nach Juda in Gefangenschaft geraten würde. Für die Botschaft wurde er als Verräter gebrandmarkt, gefangen genommen, in eine Zisterne geworfen, wo er fast starb. Aber was er vorhergesagt hat, ist auch damals eingetreten. Jerusalem wurde zerstört und die junge Generation Israels wurde nach dem verlorenen Krieg in die babylonische Gefangenschaft gebracht. Und es war auch damals nicht wirklich viel Hoffnung da. Aber bei Jeremia geht es weiter, wenn man weiterliest, Jeremia 31, Vers 16, so spricht der Herr aber, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt Lohn für die Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und Hoffnung ist da für die Nachkommenschaft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Gott selbst setzt dieser Verzweiflung damals, aber auch heute, dieses Aber entgegen. Auch wenn die Juden sich damals nicht vorstellen konnten, wie es weitergeht, aber als der Perserkönig Koresch an die Macht kam, da wurde den Juden erlaubt, dass sie aus ihrem Exil wieder zurück in ihre Heimat kehren durften. Und dieses Aber, was Gott damals entgegengesetzt hat, das zeigt sich dann eben final für die Welt, für die Menschheit in der Geburt von Jesus. Das zeigt sich dann auch besonders an Weihnachten. Die Menschen sind die durch die Sünde von Gott getrennt. Aber, da kommt auch wieder dieses Aber, Gott schafft eine Lösung und sendet uns eben seinen Sohn. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Matthäus 2, Vers 11. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren ist? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind früh gekommen, um ihm zu huldigen. Bethlehem ist der Geburtsort. Und auch genau das wurde viele Jahre vorher schon angekündigt. Die Stellen aus Micha, Kapitel 5. Und in Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter der Tausendschaft von Juda bist, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen, ja jetzt wird er groß sein bis an das Ende der Erde. Die große Geschichte Gottes mit uns Menschen, die fängt mal ganz klein an. In der Kleinstadt Bethlehem, nicht in Jerusalem, in einem Stall, nicht in einem Königspalast. In der Kleinstadt, da soll die Geschichte Gottes mit uns Menschen wieder ganz neu anfangen. Und Bethlehem ist ein guter Ort für Neuanfänge. In Bethlehem findet zum Beispiel Ruth eine Fremde, in der Stadt Boas in Bethlehem eine neue Heimat. Und Boas ist ja auch ein schönes Bild, ein Stück weit auf Jesus schon, auf Christus, den wahren Erlöser. Bethlehem ist ein guter Ort für Neuanfänge. In Bethlehem war es nämlich auch, wo ein einfacher Junge, der Schafe hütet, König werden konnte. Wir kennen alle die Geschichte aus 1. Samuel, in der Gott Samuel nach Bethlehem schickt, um dort einen Nachfolger für König Saul zu finden und ihm zum König zu salben. Nicht wie erwartet, die gut aussehenden, starken, älteren Söhne von Isai werden ausgewählt, sondern der Allerjüngste, der erst noch vom Feld geholt werden muss. Niemand Besonderes. Niemand hätte damit gerechnet, dass der David ausgewählt wird. Aber Samuel begründet die Wahl Davids damit, dass er sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und aus dem kleinen Jungen David wurde später der große König David, der Jerusalem erobert und zur Hauptstadt macht. Mit David hat Gott ein ganz neues Kapitel für Israel geschrieben und mit seinen Nachkommen hat Gott auch ein neues Kapitel für uns Menschen geschrieben und hat die Geschichte der ganzen Welt verändert. Und das beginnt in Bethlehem, diese neue Geschichte mit der Geburt des Kindes, mit Hirten und der Kraft Gottes. Davids Stadt, Bethlehem, dahin, wo Josef dann zurückkehrt und sich eintragen lässt. Und der Weihnachtsgeschichte haben auch noch andere Personen eine ganz feste Rolle. Letzte Woche Leopold, Klaus und Lotti Herdmann, ich glaube, es waren die richtigen Namen, die Weisen gespielt haben. Dazu noch mal diese Stelle aus Matthäus 2. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren ist. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Die Weisen kamen aus dem Morgenland, weil sie den Stern gesehen haben. Und auch genau das ist viele Jahre vorher beschrieben. Und da schreibt zum Beispiel Salomo im Psalm 72. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute entrichten, die Könige von Sheba und Saba. Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen. Alle Nationen werden ihm dienen. Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und der, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Auch hier wird von den zukünftigen Königen berichtet. Als ich Tarsis gelesen habe, bei Tarsis ist mir die Geschichte von Jona eingefallen, der dieses Schiff bestiegen hat, das nach Tarsis fährt. Und er wollte nach Tarsis einfach, weil er so weit wie möglich weg wollte von Gott, dass er eben diesen Auftrag, den er bekommen hatte, nicht ausführen muss. Ich weiß nicht, ob damit jetzt das gleiche Tarsis gemeint war. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie geklärt ist. Ich habe da jetzt nicht so weit nachgeguckt. Aber für mich war das so ein bisschen das Bild, Tarsis, Jona, so weit wie möglich weg von Gott. Und jetzt kommen eben Könige, Menschen, die so weit weg von Gott sind, dass die eben kommen, um dieses Kind anzubeten. Alle Könige werden vor ihm niederfallen. Das bedeutet, dass Jesus über die ganze Welt, die ganzen Völker herrschen wird, egal wie weit die weg sind, egal wie weit man sich nach Tarsis quasi von Gott entfernt hat. Jeder wird erkennen, dass er der Herr ist und wird sich ihm unterwerfen. Aber auch damals bei Salomo in dem Psalm, da wurde auch schon auf die Barmherzigkeit von Jesus hingewiesen. Jesus ist der Herr über alle Herren und Herodes bekommt Angst. Herodes, der mächtige König, der eigentlich doch nur den Kaiser in Rom über sich hatte. Aber die Nachricht der Weisen, dass da ein kleines Kind geboren ist, das erschreckt ihn und setzt ihn in Angst und Schrecken. Weil wenn sich das durchsetzen würde, was über Jesus geschrieben steht und gesagt wird, das würde seine Welt verändern. Er wird seine Macht nicht mehr ausüben können und er hätte das Verhalten der Menschen nicht mehr so einfach beeinflussen können. Und dass die Mächtigen Angst haben vor Jesus, das können wir in der Geschichte immer wieder lesen. Da gibt es so viele Beispiele dazu. Warum werden denn so viele Christen zum Beispiel in der Welt verfolgt? Die mächtigen Herrscher können gegen Aufständische, die mit Gewalt vorgehen, fertig werden. Aber sie haben kein Mittel gegen Menschen, die aus Liebe zu Jesu handeln, die erdulden, ohne zu hassen oder deren Hoffnung nicht durch Gewalt zerstört werden kann. Menschen, die sich von Jesus leiten lassen und nach seinen Regeln leben. Und Herodes spürt, dass seine Macht zu Ende ist und deshalb wird sein Hass auf diesen Christus immer größer. Und deshalb ging er eben auch so weit, dass er alle Jungen im Alter von 2 Jahren hat töten lassen. Er wollte wirklich sicher gehen, dass da auch Jesus dabei war und dass er eben auch Jesus töten konnte. Aber da hatte Gott Josef schon gesagt, dass er mit Maria und Jesus wegziehen soll, erst nach Ägypten und dann wieder zurück nach Nazareth. Matthäus 2, Abvers 13. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf und nimm das Kind und deine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der da spricht: Aus Ägypten werde ich meinen Sohn rufen. Auch hier bestätigt sich die Bibel direkt schon wieder selber. Und es ist direkt zu lesen, dass das geschehen muss, damit eben das erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist. Aber ich glaube, dieser kleine Nebensatz, der verdeutlicht auch noch was ganz anderes, nämlich Gott hat alles im Griff. Und es kann Jesus nichts geschehen, außer das, was Gott schon vorherbestimmt hat. Und das zeigt auch wieder, Gott ist treu und Gott hält sich immer an das Wort. Und das gilt auch für uns. So kann uns auch nichts geschehen, wenn wir mit Jesus sind, als das, was Gott uns alles schon versprochen oder verheißen hat. Und der Prophet, auf den hier hingewiesen wird, das ist Hosea. Hosea schreibt in Kapitel 11, Abvers 1, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ägypten spielt für das Volk Israel schon immer eine besondere Rolle Und auch der Name Josef begegnet uns im Zusammenhang mit Ägypten ja schon mal. Das erste gemeinsame Kind von Jakob und Rahel, Josef, der Träumer, der als junger Mann von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird, landet in Ägypten. Und dort bekommt er wegen seiner Fähigkeiten, die er durch Gottes Treue oder Treue zu Gott bekommen hat, einen hohen Stellenwert am Hofe des Pharaos und macht eine unglaubliche Karriere und wird zum zweiten Mann im Staate. Und dadurch hat er später die Möglichkeit, seine Familie vor dem Hungertod zu retten und sich mit seinen Brüdern wieder zu versöhnen. Dieser Josef damals wurde zum Retter für seine Familie, zumindest zeitweise. Was auch noch vorhergesagt wird, unter anderem, dass diese Geburt von Jesus untrennbar mit einem Boten verbunden ist. Bevor Jesus in die Welt kam, war Johannes da, Johannes der Täufer. Er sagt selbst, oder über ihn gesagt, in Johannes 1 können wir das lesen, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Er war eher als ich. Und Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade die Wege des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Macht gerade die Wege des Herrn. Auch hier wieder direkter Bezug auf die Prophezeiung viele, viele Jahrhunderte früher. Und was vorher gesagt wurde von Jesaja, Kapitel 40, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar und alles Fleisch miteinander wird es sehen und der Herr des Herrn hat geredet. Und diese Stimme sollte 700 Jahre später Johannes sein. Jedes Tal soll erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden. Für mich, Berge und Täler sind Hindernisse auf dem Weg. Gott wird kommen und alles muss ihm den Weg bereiten. Aber seine Geburt war ja erstmal gar nicht so mit oder ohne Hindernisse. Es gab ja sehr viele Hindernisse. Die beschwerliche Reise nach Bethlehem, die Liste der Steuerschätzung, weil der Kaiser Geld brauchte, die verzweifelte Suche nach der Unterkunft, die Geburt in dem Stall, die überstürzte Flucht nach Ägypten. Keine Hindernisse, keine Berge und Täler, die irgendwie hinweggefegt wurden. In Jesus zeigt sich Gott als der, der Erbarmen mit uns hat, der zu uns kommt, der uns nahe sein will, der uns versteht. Und Jesus ist in die Welt gekommen, und das ist meine Interpretation dazu, um die Täler und Berge und die Hindernisse, die zwischen Gott und uns stehen, aus dem Weg zu räumen. Er ist für nichts mehr oder weniger gekommen als die Versündung, die Vergebung unserer Sünden. Für das Hindernis oder die Hindernisse, die zwischen Gott und die uns stehen. Und genau das wurde 700 Jahre vorher schon prophezeit und es ist genauso eingetreten, wie es vorhergesagt wurde. Auch Maleachi sagt in Kapitel 3, zeitlich ein bisschen später, schreibt er auch über diesen Boten, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor ihm her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Maleachi entstand ungefähr 400 Jahre vor Christus, also 400 Jahre vor der Geburt von Jesus. Israel erwartete auch damals um die Zeit das Eingreifen Gottes. Die Zeiten damals waren auch nicht wirklich gut. Maleachi schreibt zum Beispiel, dass man von der Hand in den Mund lebte und dass man die Ellenbogen benutzte, um voranzukommen. Man erwartete einen Boten, der Gottes guter Nachricht den Weg bereiten sollte. Und dieser Bote sollte dann 400 Jahre später kommen und den Retter der Welt ankündigen. Und dieser Retter, der wird sündlos geboren sein. Jesus war ohne Sünde, 1. Petrus 2, denn er hat keine Sünde getan, auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der Geschmähte nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Kein Trug in seinem Munde, er war immer wahrhaftig. Und genau das steht auch wieder in Jesaja viele Jahrhunderte vorher. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Jesus ist der Messias, der einzige Weg, der die Welt retten kann, der diese Berge und Täler zwischen uns, den Menschen und Gott gerade machen kann. Und diese Rettung feiern wir ja auch gerade bewusst auch wieder an Weihnachten. Jesus, der Retter, so oft angekündigt und so viele Ereignisse in der Vergangenheit vorher, die darauf hinweisen. Es gibt über 55 Prophezeiungen, die sich auf Aspekte rund um die Geburt von Jesus beziehen. Viele Jahrhunderte vorher gesagt und genauso ist es dann auch später eingetreten. Und die Frage ist dann, kann das wirklich alles Zufall sein? Kann das wirklich alles so zufällig eintreten? Ich weiß nicht, wer sich mal mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt hat oder in Mathe gut aufgepasst hat und Wahrscheinlichkeitsrechnung verstanden hat und deshalb heute auch kein Lotto spielt. Aber wenn man mal versucht, das von der Seite zu betrachten, so ein Ereignis, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, das kann eintreten oder kann nicht eintreten. Es gibt von zwei Möglichkeiten, eine davon wird eintreten. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 50-50, eine Chance von 50%. Könnte ja zufällig passieren, wenn eben einer, der mal was aufgeschrieben hat, viele Jahre vorher, dass das so eintritt. Aber es gibt ja nicht nur eine Vorhersage. Es gibt ja zum Beispiel, Jesus ist in Bethlehem geboren, kann passieren, kann nicht eintreten. Jesus ist von einer Jungfrau geboren, kann passieren, kann nicht eintreten. Jetzt haben wir ja schon vier Möglichkeiten, die stattfinden könnten. Er ist in Bethlehem geboren, von einer Jungfrau, nicht von einer Jungfrau. Er ist nicht in Bethlehem geboren, von einer Jungfrau oder nicht von einer Jungfrau. Es gibt insgesamt vier Möglichkeiten und dass eben genau diese beiden eintreffen, das ist eine von diesen vier Möglichkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt dann von 1:4 oder 25%. Bei drei Vorhersagen sind wir schon bei 8 Möglichkeiten und bei einer Wahrscheinlichkeit, dass genau das eine eintritt, bei 12%. Jetzt können wir weiterrechnen, das wird länger dauern. Bei 50 Prophezeiungen gibt es über 1 Milliarde Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit würde dann bei 0,01608% liegen. Kann es wirklich sein, dass so ein unglaublicher Zufall ist, dass das wirklich alles so passiert? Und die 50 Vorhersagen waren ja nur die, die sich auf die Geburt bezogen haben. Es gibt ja noch ganz viele Vorhersagen über das Leben von Jesus, über sein Sterben oder auch ganz viele andere Ereignisse, die noch in der Bibel stehen. Und die sind exakt genauso eingetreten. Zum Beispiel 600 Jahre vorher hat Zacharja geschrieben, und ich sage zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Und was hier gesagt wird, das ist der Lohn, für den Jesus verraten wurde. Und es ist nicht nur eingetreten, er wurde verraten für den Lohn, es ist auch exakt die Zahl eingetreten. Es waren nicht dann 28 oder 29 oder 31 oder 32, es waren exakt diese 30. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur das Ereignis stattfindet, sondern eben auch exakt die Zahl noch kommt, das ist natürlich noch viel geringer als nur 50%. Also allein schon aus logischen Gründen muss man eigentlich an Gott glauben. Aber warum feiern jetzt so viele Menschen Weihnachten? Und überall hört man ja frohe Weihnachten. Warum feiern so viele Menschen Weihnachten und lehnen das Wunder von Weihnachten ab? Warum lösen sie oder lehnen Sie Jesus als Erlöser ab? Ich glaube, manche Menschen tun das, weil sie keinen Erlöser brauchen, weil sie meinen, sie sind grundsätzlich gut und erkennen einfach nicht, dass sie wie alle Menschen Sünder sind und aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können. Johannes 4, Vers 16, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und die, die Jesus ablehnen, die werden eben nicht zu Gott kommen können, werden nie in der Lage dazu sein. Oder Menschen haben vielleicht Angst vor Ablehnung oder Verfolgung, wenn sie an Weihnachten und das Wunder der Rettung glauben. Selbst die Obersten der Juden hatten damit Probleme. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 12. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie wollten sich nicht zu Jesus bekennen, weil es ihm mehr um ihr Ansehen als um den Willen Gottes ging. Für andere Menschen sind vielleicht die Dinge, die die Welt zu bieten hat, frohlockender, verlockender als die ewigen Verheißungen von Gott. Das Beispiel nennt Jesus selber, zum Beispiel von dem reichen Mann, wo Jesus spricht: Wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe dein Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Aber die Reaktion von diesem Mann war: Als der junge Mann das hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen sich bewusst wären, dagegen sich für Jesus zu entscheiden. In der Apostelgeschichte schreibt zum Beispiel Stephanus, der Leiter der ersten Gemeinde, also quasi der Andi von Jerusalem, habe ich mir hingeschrieben: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ihr wisst doch, was richtig ist. Warum tut ihr das denn nicht? Paulus auch so ähnlich, Apostelgeschichte: Als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihm das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Moses und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Also so die erste Evangelisation vielleicht. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Und obwohl man das überall hören kann, überall mitbekommen kann, was eigentlich an Weihnachten passiert und um was es wirklich geht, lehnen viele Menschen dieses offensichtliche, völlig unwahrscheinliche Wunder immer mehr ab. Leider machen es immer mehr Menschen so wie damals König Ahas, wo Jesaja versuchte, ihn wieder auf den Weg zu Gott zu bringen, und er hat abgelehnt. Er wollte dieses Wunderzeichen von Jesus, von Gott damals nicht haben, und genauso wollen die Menschen das Wunder von Jesus nicht haben. Und diese Ablehnung der Wunder, besonders auch die, die jetzt um Weihnachten dazugehören, die werden ja auch in frommen Kreisen scheinbar immer populärer. Auch diese scheinheilige Ablehnung, die Ahas in seiner Begründung dann noch nennt, auch die Ablehnung der Jungfrauengeburt gehört ja in liberalen theologischen Kreisen mittlerweile zum Standard dazu. Die Menschen wollen sich einfach nicht mit Gott, mit seinem Wunder, mit seinen Verheißungen beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein Thema auch unserer Zeit. Albert Einstein hat mal gesagt: Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit einem Radius Null, und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Und das ist ja heute das Wichtigste, dass man entsprechende Haltung hat, dass man einen bestimmten Standpunkt vertritt. Und was der richtige Standpunkt ist, das wird uns natürlich von der Gesellschaft, von der Politik immer vorgegeben. Und die Menschen hinterfragen das auch nicht. Und das ist ja das Praktische an einem Standpunkt: den muss ich ja nicht begründen. Den muss ich nur haben, den brauche ich nicht hinterfragen. Und in den Standpunkten heute hat eben Gott und das wirkliche Wunder von Weihnachten keinen Platz mehr. Und so wünsche ich uns, dass wir das Wunder, dass Gott zu uns auf die Erde gekommen ist, ganz bewusst wieder erleben und auch für uns in Anspruch nehmen. Weil wir auch uns klar sein müssen, dass die Ablehnung katastrophale Folgen hat. Apostelgeschichte 4, wo ganz klar gesagt wird: So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch den steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, durch den ihr selig werdet. Das ist der einzige Weg dazu. Und Gott hat alles getan, um nach dem Sündenfall der Menschen wieder Gemeinschaft mit uns Menschen haben zu können. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt, und die ganze Bibel ist eine Rettungsgeschichte Gottes für uns Menschen. Und die ganze Rettungsgeschichte baut sich langsam auf, über viele Jahrhunderte, über viele Ereignisse, über viele Personen, bis am Ende dann alles bei Jesus zusammenkommt. Und das zieht sich durch die komplette Heilsgeschichte wie so ein roter Faden durch die Bibel. und gipfelt im Wunder von Weihnachten, in ja, der Kreuzigung an Ostern und eben wichtig die Auferstehung. Und all diese Ereignisse, die wir jetzt besonders feiern, die viele, viele Jahrhunderte vorher schon ja, darauf hingewiesen wurde, die so eingetreten sind, und das zeigt auch für mich, welchen hohen Stellenwert das hier alles hat. Amen.